Kapitel 8, dieser herrliche Dienst an dem Wort Gottes, in der Verkündigung, in dem Erleuchten der Herrlichkeit Jesu darin, in all diesen Facetten und Aspekten. Das ist der Dienst der Priester und der Leviten. Und wirklich zu diesem Dienst in verschiedenster Weise sind wir berufen als ein heiliges Priestertum. In all den Aufgaben und Stellungen. Ich hoffe, ihr erinnert euch, dass als wir die Musterung und dann auch die Berufung der Einsetzung der Leviten und der Priester angeschaut haben, dass Gott nicht alle zu jedem Dienst berufen hat, dass unter den Leviten auch verschiedene Abteilungen und Dienste gibt. Und wir haben über diese Verteilung der Gaben geredet. Und das ist wichtig, dass wir auch, aber in jeder ist ein Licht. In welcher Form, ob durch Tat oder durch Wort, ob jede Art des Dienstes der Leviten an dem Haus war ein Beitrag, damit dieses Haus die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Und diese, wir werden dazu kommen, gleich in Kapitel 9, dass wir da wirklich dranbleiben und dass uns klar ist, dass jeder hat seinen Platz und man kann da nicht sagen, nö, keine Lust, oder es gibt nur eine Möglichkeit. Wo gesagt, okay, die Zeit ist rum. Jetzt kannst du dich ausruhen, aber selbst dann, helf. Also das, wir werden dazu kommen, gleich in Kapitel 8 sind wir noch mittendrin. Also, es geht um diesen Dienst der Leviten. Ich lese ab Vers 5 uns den Text vor, okay? Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm dir die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels und reinige sie. Und so sollst du mit ihnen tun, um sie zu reinigen. So, darum geht's. Jetzt sollen sie diesen Dienst tun. Und Gott sagt, um diesen Dienst zu tun, müssen sie gereinigt werden. Und die Reinigung ist etwas merkwürdig auf den ersten Blick. Ich bin so froh, dass wir nicht unter dem Gesetz leben. Ich bin so froh. Darf ich das nebenbei wieder einfügen? Wir dienen einem Priestertum nicht nach der Ordnung Levis. Oh, wie herrlich. Sowohl aber die Ordnung Levis ein Schatten und ein Bild ist auf unser Priestertum. Aber wir leben nicht in diesem, wir gehören einem anderen Priester und wir dienen einem anderen hohen Priester. Wie gut ist das denn, oder? Eine Hand bleibt da. Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 7, ab Vers 11. Lass uns das wirklich im Auge haben, wenn wir das jetzt gleich behandeln. Wir müssen verstehen, welche Funktionen, Schatten, Vorbilder, Hinweis es hat und zugleich aber verstehen, dass das in Christus, dass wir ein ganz viel größeres Priestertum empfangen. Wir müssen aufpassen, sonst... Darf ich so sagen, sonst würden wir nach Hause gehen und anfangen, uns komplett zu scheren. Das kommt gleich. Also, ab Vers 11. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, also, wenn dieses Priestertum, das wir gerade hier behandeln, wenn das eigentlich das Ziel, zum Erreichen des Zieles befähigt wäre, dann bräuchte es kein anderes, dann bräuchte es auch kein Christus. Lasst uns das wirklich im Hinterkopf haben. Dann heißt es, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen. Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Also es gibt zwei verschiedene Ordnungen von Priesterdiensten. Ordnung Aarons und der Ordnung Melchisedeks. Vers 12. Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch die Änderung des Gesetzes statt. Das ist das Beste. Gibt es eine Änderung vom Priester, dann gibt es auch eine Änderung vom Gesetz. Gut? Voll gut. Oh, wie gut. Das heißt, darf ich sagen, du kannst nicht entscheiden, dienst du dem Aaron oder dienst du Christus? So, du kannst nicht sagen, ja, so ein bisschen nehme ich vom Aaron. So, ich will Christus dienen, aber ich beachte die Ordnung von Aaron. Heißt das, gilt es uns nicht? Und das ist der Punkt. Hebräerbriefschreiber sagt, alles Schatten und Bilder. Das heißt, hier lernen wir das Grundprinzip eines Priestertums. das Grundverständnis und nicht die, dadurch wird das nicht erreicht durch dieses Priestertum. Jetzt lese ich noch ein paar Verse noch mal weiter. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Also, aus welchem Stamm kommt Jesus? Juda. Er kommt nicht aus dem Stamm Levi. Jesus könnte nach seiner irdischen Abstammung niemals ein Priester sein. Krass, oder? Ich weiß, dass ein Lehrer von mir zum Beispiel sich dafür ausgesprochen hat, dass die Linie Josefs die Linie des Davids ist und die Linie Marias die Linie Levis ist. So, das war so seine. Warum? Ging es ja um seine Tante und die war ja mit wem verheiratet? Marias. Mit Zacharias. Und Zacharias war was? Ein Priester. Also muss da irgendeine Verwandtschaft doch sein. Ja, versteht ihr, ja? Dass man da reinheiraten kann, ist schon nochmal eine andere Geschichte. Aber das und allein nur das reicht schon, um jede Spekulation und jede Überlegungen über Bord zu werfen. Warum? Jesus, wenn er in der Linie Levis wäre, könnte er kein neuer Hohepriester werden. Darum kam er aus dem Stamm Juda und nicht aus dem Stamm Levi. Jesus ist nicht in dieser Ordnung und steht nicht unter dieser Ordnung. Und diese Ordnung, Levis, ist weit tiefer und weit kleiner und weit niedriger als die Jesus. Darum hat ja Abraham, Melchisedek, den Zehnten gegeben. Und somit hat Levi, den Melchisedek, den Zehnten gegeben. Weil der kam ja später in Abraham. Hat Abraham gegeben, hat Levi es auch gegeben. Er war zwar noch nicht da, aber eben in der DNA hat das ihm gegeben, mitgegeben. Und wenn Levi Melchisedek opfert, dann sagt sozusagen Levi, Melchisedek ist größer. Das macht übrigens alles der Hebräerbriefschreiber in herrlicher Weise, diese Darstellung, also herrlich. Jetzt nochmal ganz kurz weiter, Vers 14. Denn es ist offenbar, dass der Herr Jesus aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nicht in Bezug auf Priester geredet hat. Und das ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist der Priester in ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorgehende Gebot, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Das traut. Gut, dass das in der Bibel steht. Mann! Puh. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es Paulus ging, als er das gelehrt hat. Oder Hebräerbrief, der es geschrieben hat. Vielleicht war es auch Paulus, wir wissen es nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es denen dann ging? Also ich sage, es ist schwach und es ist nutzlos. Batsch! Sie haben sie dafür gesteinigt. Denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Okay, ich lasse das. Da können wir jetzt weiterlesen. Ich denke, weil es einfach, das klingt jetzt blöd, aber es einfacher ist. Wisst ihr warum? Weil, ich lese euch gleich vor. Weil dieses Priestertum sagt, Willi, wenn du ein Priester werden musst und du geweiht wirst, dann du musst dich waschen, du musst dich komplett rasieren, du musst das und das und das tun. Das steht schwarz auf weiß da. Wenn du das, zack, 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 da muss man nicht überlegen, ja, was bedeutet das? Und da muss man, wir werden dazu gleich kommen. Wir leben in einer anderen Ordnung, wir leben im Licht des Geistes, wir leben aus Glauben und das ist weit schwieriger. Das ist weit schwieriger, als zu sagen, das sind 10 Punkte, die Macht dann gelingt. Das ist weit einfacher, das ist so greifbar. Ob das man es schafft, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber auf den ersten Blick, es ist doch einfacher zu sagen, ich gebe euch eine Straße, geht von A nach B, von C, das sind die Punkte, arbeitet die 10 Punkte ab, dann kommt sie an. Oder jetzt geht mal los und ich zeige euch unterwegs, wohin. Ja, wie? Jetzt geh mal los. Einfach mal los. Ja, geh einfach mal los. Ja, wie? Ja, wohin? Ja, geh einfach. Ja, was? Ja, bete und ich werde dir sagen, wohin. Ja. Einfach beten. Ja, beten. Ja, wie? Und der Herr wird zu dir reden. Ja, wie wird er reden? wird dir schon zeigen. Ja, wann wirst du es erkennen? Wie würde ich es erkennen? Kennt ihr das, gell? Das sind meine Seelsorgegespräche. So, das ist weit schwieriger, aus Glauben zu leben, als aus dem Gesetz zu leben. Weit schwieriger. Warum? Weil das einfach klar ist, in dem Sinne klar, das ist abgesteckt. Aber das eine ist unmöglich, weil niemand diese Punkte abarbeiten kann. Man weiß, was man zu tun kann, aber man hat die Kraft dazu nicht. Das Neue aber, und darum ist es weit besser, weil es, wie hat der Hebräerbrief gerade gesagt, weil das aus einem neuen Leben entsteht, das ist Kraft. Da erfährt man keine Kraft, das ist nutzlos, das ist schwach, es vermag dir nicht zu helfen. Die neue Ordnung des Priestertums, auf einmal, da ist eine gegenwärtige Kraft. Und nebenbei, das kannst du gar nicht erklären. Und darum rutscht man immer wieder hinein. Und ich sage sogar, in dem Wissen merken wir oft nicht, wie wir dann immer wieder hineinrutschen. Warum? Weil es dann uns doch der einfachere Weg erscheint. Ich sage so, es ist doch einfacher, nehmt es mir nicht übel, es ist doch einfacher, alles mal buchstäblich zu nehmen. Ist doch viel einfacher. Warum so kompliziert machen? Warum so? Da steht ein Leuchter und der leuchtet. Fertig. Fertig. Warum dann noch diese Komplexität und warum? Das ist doch. Es braucht nicht den Geist. Und es braucht. Da ist. Ich sage, das steht dann auf den Tafeln drauf. Fertig. Steht da. Objektiv steht es da. Ich glaube, das liegt in unserem Fleisch. Das ist zu tief fleischlich. Weil das Ganze auch selbst, das, was wir jetzt gleich sehen werden im Laufe des Studiums des vierten Buch Mose, Gott will uns aber dadurch zeigen, selbst durch dieses Gesetz, wie notwendig es ist, eine Abhängigkeit und eine Hingabe und ein Vertrauen, ein Glauben an Gott selbst. Ich werde euch da hineinbringen. Nee, das guck mal, das und das und hier und das. Gib uns was Greifbares. Gib uns was Sichtbares. Was wir betasten, was wir greifen können, was wir sehen können. Gib uns irgendwas so. Okay, Mose ist mal nicht der Schönste, aber ist nicht da. Wir machen uns ein Kalb. Wir brauchen etwas, was wir greifen können. Hier von dieser Welt, materiell, hier das. Und das ist so tief in uns drin. Und das ist ja bei uns, ich sage mal, im Heilsgeschichtlichen, in unserer Rettung mögen wir das vielleicht alles abstreiten, aber in unserem praktischen Leben, wie oft kommt das durch? Dass wir diese Beweise, Machtbeweise und Gegenwartsbeweise Gottes, wie oft wir ihn versuchen. Wie oft wir ihn dann auf die Probe stellen. Und glaub mir, ich lese, wie oft ich jetzt das vierte Buch Mose hin und her in der Vorbereitung, wie oft ich beschämt bin. Und ich möchte niemals reden und sagen, wie konnten sie nur? Und ich muss sagen, eigentlich, ich habe weit mehr als sie und ich bin nicht viel anders als sie. Ja? Genau gleich. Genau gleich, das ist der Punkt. Ja. 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 Der Mensch will herrschen, sagt der Bruder, ganz genau. Über jede Situation, über sich selbst, über die Umstände, er will das Sagen haben letztendlich. Ganz genau. Und wenn es natürlich dann einen Weg dazu gibt und der noch praktisch in 10 Schritten abgebildet ist, dann ist natürlich. Deswegen sage ich, das ist zwar ein Klischee, aber darum sind. Willst du ein Buch verkaufen, dann schreib ein Ratgeber 10 Punkte über irgendwas. Und du wirst loswerden. Weil die Menschen sowas suchen. Ja? Die brauchen so eine ganz, ganz praktische Hilfe. 10 Schritte über ein gesundes Gewicht. Es läuft. Interessanterweise, gell? Da kämpfen wir alle mit Übergewicht, fast alle. Manche denke ich, oh Mann, okay. Aber fast alle. Und es gibt so viele praktische, und es gibt so viele Bücher, und oh, das ist ein neues Rezept, neue 10 Schritte. Und dann, wow, und wieder da. Oder 10 Schritte zum gesunden 10 Schritte, das sind immer. Oder 7 halt, ich würde 7 machen. 10 Schritte zur Liebe. Ja, genau. Ja, also das sind so. Weil das, okay, abgesehen davon, nicht 110 ist schon mal nicht schlecht, gell? Also machbar. Ist machbar. Okay, lass, aber ich denke, wir tendieren dazu. Ja. Und liegt einfach in unserer Unfähigkeit des Menschen und es bedarf, und das ist jetzt, es bedarf der absoluten Gnade Gottes und der Erleuchtung durch seinen Geist, dass man eine andere Perspektive bekommt. Und da kannst du niemand vorwerfen und sagen, wie siehst du es nicht? Wurde es dir aus Gnade gegeben? Ja, was denkst du dann? Kannst du dem anderen das aufzwingen und ihn dafür platt machen, dass er sagt, wie kannst du es nicht sehen? Ja, hallo, wenn es nicht gegeben ist. Vielleicht, ich will es aber sehen. Ja, dann schau hin. Ist doch so klar. Ich muss euch ehrlich sagen, ich freue und habe zugleich ein bisschen Angst vor morgen. Ich habe morgen einen Predigtdienst bei uns in der Gemeinde. Und ich habe eine bestimmte Stelle, ich weiß nicht, wie viele Jahre gelesen und wie viele Jahre auch angewandt. Und nach der Vorbereitung für diese Predigt dachte ich, was habe ich eigentlich getan? Und ich habe echt Angst darüber zu predigen, weil nicht wenige werden wieder sagen, du nimmst uns wieder was weg. Aber ich denke, wie oft habe ich das gelesen? Und wieso nicht verstanden? Das ist Gnade Gottes und das demütigt. Das demütigt. Und von daher sind wir Gott sehr dankbar. Ich nehme diesen Gedanken auf und führe uns wieder zurück zu 4. Mose 8. Warum nimmt Gott die Leviten heraus? Warum Levi? Warum den Stamm Levi? Ja, waren halt voll die Fähigen da drin, voll die Guten und waren besonders fleißig und zuverlässig. Also wenn sich ein Stamm dafür eignet, dann Levi. Schaut euch Levi an. Nichts in ihm. Die Geschichte Levis ist genauso verdorben wie jede Geschichte der alle 12. Wie all die 12 Stämme und all die 12 Söhne Jakobs, sie sind genauso verdorben und wie jeder Einzelne. Das heißt, in ihnen gab nichts, was sie dazu privilegiert hätte, ein Stamm der Priester zu werden. Und wenn da, es gibt eine Stelle, wo Mose da zurückkommt und dann vom Berg und mit den Tafeln und die den Götzendienst betreiben und wer sich auf seine Stelle stellt. Und selbst da, wenn es Momente gab, wo der Stamm Levi oder die Brüder aus dem Stamm Levi sich als fähig erwiesen haben, dann sage ich euch ehrlich, dann hat es nur allein was mit der Gnade Gottes zu tun. Und das ist die erste Botschaft. Wer darf an diesem Leuchter dienen? Das hat nichts mit ihrer Fähigkeit, nichts mit ihrer Reinheit, mit ihrer Tugend oder zu tun, sondern es hat das allein mit der souveränen, freien Gnadenwahl zu tun. Wir sind hier wieder bei diesem Thema der Erwählung. Es liegt nicht in Levi. Es liegt in Gott, dass er diesen Stamm genommen hat. Okay? Das muss uns genügen. Dass sie aber unfähig sind, macht deutlich die ganze Zeremonie. Denn wenn sie fähig wären, dann müssten sie nicht entsündet werden. Denn eigentlich, und das ist jetzt der Punkt, schaut mal, das Volk hatte doch die Entsündung in dem Sinne von als ganzes Jahr schon erfahren, gell? In dem Opfer für den alljährlichen Opfer für die Sünden des ganzen Volkes, in Passa, all diese Bilder sind ja da. Interessanterweise wird jetzt aber für die Leviten nochmal ein Opfer und eine Weihe veranstaltet, nochmal ein Brandopfer und nochmal ein Sündopfer dargebracht. Warum? Hat das vorher nicht gereicht? Natürlich hat das gereicht, um das nochmal deutlich zu machen, dass die Leviten nicht besser sind, dass sie genauso verdorben und genauso sündig und genauso auch entsündet werden müssen, damit sie diesen Dienst tun können. Und der Herr redet zu Mose und sprach, Vers 5 nochmal, nimm die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels und reinige sie. Sie müssen gereinigt werden. Ich glaube, dass diese spezielle Reinigung es nochmal deutlich machen muss oder deutlich macht, dass wir einen Dienst am Heiligtum und einen Dienst am Licht und einen Dienst am Wort nicht aus unserer eigenen Fähigkeit tun können. Es ist nichts an uns und in uns, das dazu fähig wäre. Ich will es sogar so sagen. Alles, was durch uns und an uns ist, ist schmutzig und taugt nichts. Das ist das Bild. Ich sage euch, für mich ist das der größte Trost. Denn wenn es in mir und an mir wäre, dann wäre ich verzweifelt. Wenn es ich permanent in mir und an mir suchen müsste, dann hätte ich übelste Panik. Dann wüsste ich nicht, ob ich diesen Dienst am Wort überhaupt tun könnte. Denn ich weiß, dass in mir nichts ist. Und wenn ich überlege, okay, für die nächste Predigt, oh, was ist, wenn mir nichts einfällt? Was ist, wenn ich keine guten Gedanken bekomme? Keine Erkenntnis? Wenn meine Hirnverbindungen dann nicht da tief genug gehen und irgendwann die Gemeinde sagt, das wird ja echt langweilig. Kann ja sein. Wenn das meine Gedanken wären, oh, die Voraussetzungen, also es ist nichts in mir. Ich denke, die Art, wie sie entsühnt werden, macht es deutlich. Schaut mal, was sagt Gott? Und du sollst mit ihnen so tun, um sie zu reinigen. Also wie sollen sie? Sprenge Entsühnungswasser auf sie. Das heißt, sie müssen reingewaschen werden. Das ist die Voraussetzung, sie müssen reingewaschen werden. Wir wissen, dass wir nicht durch das Wasser reingewaschen werden, gell? Ach, aber durch das Wasserbad? Im Wort. Durch das Wasserbad im Wort. Nach Titus, durch die Waschung der Wiedergeburt. Also die Voraussetzung, um einen Dienst an diesem Leuchter zu haben, bedarf es, durch die Wahrheit, durch das Wasserbad im Wort geheiligt zu werden. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ihr gehört habt. Das Wort reinigt euch. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist dieses herrlich, ich finde es so herrlich, wie bestimmte Wahrheiten aus verschiedenen Perspektiven. Das Wort ist Licht, das Wort ist aber auch Wasser. Das reinigt, das ist so herrlich. Beides ist Feuer für den Heiligen Geist, Wasser auch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Wie diese Dinge zusammenkommen. Überleg mal, was für einen kreativen Gott wir haben. Wer kann sich sowas ausdenken? Und dann in dieser Detailtreue und dieser Komplexität, ich kann es nicht mal aussprechen. Was für einen Gott müssen wir haben? Boah. Das heißt, hier beginnt und heißt Sprenge. Das heißt nicht, und sie sollen sich hingehen und waschen. Mose musste sie waschen. Das heißt, es ist nichts, was sie selbst antun könnten. Also sie können hingehen und sagen, okay, dann wasche ich mich. Sondern es musste an ihnen das geschehen. Genauso übrigens wie die Taufe. Niemand tauft sich selbst von uns, richtig? Wir lassen uns taufen. Das ist etwas, nicht was wir selbst tun, sondern was wir an uns tun lassen. So, entsühne sie in den Entsühnungswasser auf sie sprengst und sie sollen das Schermesser über ihren ganzen Körper gehen. Und jetzt kommt, das ist, was ich meine. Also sie müssen sich komplett von Kopf bis Fuß bis Zehen komplett rasieren. Komplett weg. Komisch, gell? Komisch. Erstmal sich komplett rasieren, also sich scheren, wie ein Schaf. Über den ganzen Körper heißt es, über den ganzen Körper gehen lassen. Und ihre Kleidung waschen und sich reinigen. Schaut mal, das Entsühnungswasser, das hat Mose an ihnen getan. Das Scheren und das Kleider waschen, das mussten sie tun. Warum? Die Grundreinigung, es geschieht an ihnen. Um die Voraussetzung für diesen Dienst, dass sie den Dienst, es braucht etwas, was Gott an ihnen tut und ihnen gibt. Aber um diesen Dienst zu tun, gibt es Dinge, die du und ich auch ebenfalls tun müssen. Ich möchte euch zeigen, was damit gemeint ist. Schlag mal mit mir 1. Korintherbrief auf. Ich glaube Kapitel 6. Ich sag's euch. Nein. 2. Korinther. Ich lese ab Vers 16. Ja, das sind die Verse, die immer wieder auftauchen. 2. Korinther 6, ab Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel mit den Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, also heiligt euch, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also, der Auftrag, wenn ihr der Tempel Gottes seid, wenn ihr der Ort seid, wo Gott wohnt, dann gibt es Konsequenzen im Lebenswandel, im Lebensstil. Und jetzt schaut mal Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, das ist eine Verheißung, dass wir der Tempel Gottes sind und dass wir ein heiliges Priestertum sind, dass wir geistliche Schlachtopfer sind. Das ist eine Verheißung, die vom Alten Testament verheißen ist. Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Merkt ihr, wenn wir in diese Stellung hineingebracht worden sind, wenn wir ein Tempel Gottes sind, wenn wir ein heiliges Priestertum sind, wenn wir einen Dienst darin haben, dann heißt, weil wir diese Verheißungen, dann lasst uns nicht machen, also das ist, was an uns liegt, dann sollten wir in diesem Bewusstsein leben und uns von jeder Befleckung, die uns verunreinigt, sollten wir uns davon trennen. Ich glaube, das ist was bei den Levitern, darum sollten sie sich scheren und waschen. Warum? Denn alles, was an ihnen, oder darf ich so sagen, durch sie hervorkommt. Das klingt ein bisschen komisch, gell? So, alles, was an ihnen hängen bleibt oder an ihnen ist, an den Haaren oder an den Kleidern, das muss weg. Ich bin so froh, dass ich nicht in dieser Ordnung lebe. Aber ich hoffe, ihr versteht das Bild, was damit gesagt wird. Das heißt, das, was den Staub und den Dreck aufnimmt, das ist, das mussten sie reinigen. Die Grundwaschung, das wurde an ihnen getan. Aber in diesem Wissen, wer sie sind und welche Aufgabe sie haben jetzt, mussten sie sich von diesem alten Dreck reinigen. Und zwar komplett. Nicht den Bart stehen lassen, sagen, aber das habe ich schon lange gepflegt. So lange gedauert, das dauert 3 Jahre, bis er wächst. Und die anderen haben so lange Haare, bis sie nachwachsen. Sich komplett reinigen, übertragen auf uns, spricht Paulus davon, von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das ist alles, was unseren Körper verunreinigt und alles, was unseren Geist verunreinigt. Lasst uns diese Dinge abschneiden. Vielleicht kann man das so, ein scharfes Messer drüber gehen lassen, sehr scharf einen Cut machen, abschneiden. Zum Glück nur die Haare. So, abschneiden. Okay? Kennt ihr das Bild, was im Neuen Testament ist, wo Jesus das in ähnlicher Weise gebraucht? Johannes 15. Wenn er eine Rebe Frucht bringt, wird der Wein es beschneiden. Die Bibel spricht von der Beschneidung unseres Herzens. Und? Ich glaube, du? Nee? In welchem Sinne?
Wo Petrus ja sagt...
Verstehe. Genau, absolut. Ihr seid schon rein, aber ihr müsst immer wieder die Füße gewaschen bekommen, ja, weil die immer doch in dem Staub dieser Welt...
Nur die Füße...
Komplett. Genau, ist gut. Ganz gut. Das heißt, den Kontakt mit dieser Welt, da müssen wir immer wieder gereinigt sein, immer wieder gereinigt werden, absolut. Oder das Bild, wo Jesus sagt, wenn ein Auge dich zur Sünde verführt, dieses harte Bild des Abtrennens. So, reiß es raus, schneid den Bein ab, schneid den Arm aus. Lass uns das jetzt nicht vertiefen, okay? Aber der Punkt ist, um diesen Dienst zu tun, das Erste ist, sie müssen geheiligt und gereinigt werden. Und es gibt einen Teil, an denen es geschieht, und es gibt einen Teil, wo sie in der Verantwortung stehen, es selbst auch zu tun. Kann ich euch da so mitnehmen? Okay. Der Grundgedanke aber, lasst uns das wirklich in dieser Gnade sehen. dass sie das tun müssen, sagt es, dass sie nicht besser ist wie der Rest. Das ist der Punkt. Sie müssen genauso entsühnt werden. Und hier geht es immer, es geht um, immer wieder wiederholt sich, sie soll sich reinigen und du musst sie entsühnen. Sie sind voller Sünde und sie müssen entsühnt werden, um für uns zu dienen, um Gott zu dienen. Nein, das war zu dieser Weihung. Das war diese Weihung. Ja, zu dieser Weihung musste das geschehen. Warum? Wiederum, ich hoffe, ihr versucht das, dieses Bild zu haben. Wir haben hier Schatten und Bilder. Hier gibt Gott Dinge wie das Lamm oder die Feste. Das ist nicht das Eigentliche. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber, nachdem sich das alles erfüllt hat, ist das dem Vergehen nahe. Das brauchst du nicht mehr. Das sollte nur etwas illustrieren. Gott hat sich viel, deswegen sage ich, viel Gedanken gemacht, wie er dir und mir beibringt, hey, du musst gereinigt werden und es gibt einen Teil, den du tust und es gibt einen Teil, den ich tue. Also er gibt sich viel Mühe, um das dir und mir zu zeigen. Ja? Geht es hier um die Rettung? Nein. Die Rettung war in Ägypten. Und da reichte was? Das Blut des fehlerlosen Lammes, das an die schwellende Türen. Da mussten sie sich nicht waschen, da mussten sie sich nicht rasieren. Sie standen nur da und sagten, wann geht's los? Jetzt. Und dann sind sie raus. Das ist der Punkt. Da geht es um Rettung. Hier geht es um den Dienst vor Gott. Und wenn wir in dieser Weise Gott nahen wollen, schaut mal, lest mal mit mir Vers 19. Ich springe ganz kurz. Vers 19. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen als Gabe aus der Mitte der Söhne Israels gegeben, den Dienst der Söhne Israels am Zelt der Begegnung auszuüben und für die Söhne Israels Sühnung zu erwirken, damit unter den Söhnen Israels keine Plage dadurch entsteht, dass die Söhne Israels sich dem Heiligtum nähern. Das heißt, wenn sie nicht entsündet wären und in dieser Weise können sie nicht nahen, und dann würde Gott was tun? Eine Plage geben. Richten. Es ist eine Sache ist die Rettung. Und was Gott da alles tut. Die andere Sache ist, da wir diese Verheißung haben, lasst uns von jeder Befleckung, sowohl des Fleisches und des Geistes, uns reinigen und die Heiligung in Furcht Gottes. Wir müssen, der Hebräerbriefschreiber sagt, auch wir haben ein verzehrendes Feuer, wir haben einen heiligen Gott. Hat sich Gott geändert? Was hat sich geändert? Die Ordnung, das Gesetz hat sich geändert, aber nicht Gott. Gott ist deswegen ja nicht unheiliger geworden. Sagt, oh, jetzt mit Sünde habe ich kein Problem mehr. Gott ändert sich nicht, ist dasselbe. Der Weg zu ihm in das Heiligtum, der Dienst am Heiligtum. Ich will andersrum sagen, überlegt mal, was all das, was wir hier lesen, weißt du, dass das in dem einen Erlösungswerk Jesu Christi all das eingeschlossen ist? Überlegt euch mal, wie kostbar das Blut Jesu aus dieser Perspektive ist. Wie viel an Satzungen und Geboten des Dienstes für Gott allein in dem einer Tat Christi eingeschlossen ist. Jesus musste nicht nur als Lamm sterben, dann als ein Sündenopfer sterben, dann als Brandopfer sterben, dann nochmal als Weihungsopfer sterben. Ein für allemal und somit alles eingeschlossen, damit wir alles für Gott sind. Das ist doch Wahnsinn, oder? Im Lesen dieses Buches, dieser Kapitel, wird mir deutlich, was es eigentlich braucht, um Gott zu dienen. Und dann weiß ich, was ich in Jesus habe. Das ist, ich kann ihm nur dienen, weil er mich vor grundlegender Welt erwählt hat. Dass ich an dem Leuchter dienen darf, das ist seine souveräne Gnade an meinem Leben. Ich wurde von ihm gewaschen. Ich wurde von ihm gereinigt. Und was an mir liegt, ist, ich mich über mich immer wieder ein scharfes Selbstprüfungsmesser gehen zu lassen. Immer wieder meine Kleider zu prüfen. Und sie immer wieder in die Waschmaschine zu geben. Immer wieder zu. Das ist mein Anteil, mich zu prüfen, ob nichts etwas, oder wo ist wieder Dreck hängen geblieben. Und glaubt mir, es bleibt so viel hängen. Auch wenn ich nicht so viele Haare habe. Man stinkt und man wird dreckig. Warum? Warum? Weil wir in dieser Wüste leben. Wir sind noch hier. Die ganze Thematik, in interessanter Weise, das, was hier beschrieben wird, finden wir nicht im dritten Buch Mose, gell? Das wäre doch ein guter Platz. Warum nicht die Anweisung, auch jetzt über das Passa, kommen wir gleich. Warum hier? Warum wieder? Warum greift das wieder auf? Ich greife ein bisschen vor, weil bestimmte Dinge erst in Kraft treten in der Wüste, weil bestimmte Situationen sich erst in der Wanderung und diesem Leben hier sich ergeben. Rein theoretisch steht es da, im dritten Buch Mose, bam, das ist das. Aber in der praktischen Ausführung, da gibt es verschiedene Aspekte, da gibt es verschiedene Umstände und die ergeben sich erst aus dem, wenn man hier, ja, aber was ist denn dann? Ach so, ja, was ist denn damit? Ach so. Und dann kommt die Anweisung, wenn ihr aber dann wandert, dann achtet darauf und darauf, dann geht mit diesem Gebot so um und dann diesem Gebot so um. Das ergibt sich erst aus dem Leben hier und aus den Umständen unseres Lebens ergeben sich. Dann kommen wir mit den Umständen des Lebens und sagen, ja, was ist jetzt damit? Irgendwie, damit habe ich hier gar nicht gerechnet und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wie gehen wir damit um? Und das ist das Leben in der Wüste und wir werden doch schmutzig. Wir werden doch schmutzig. Aber um Gott nahen zu können, um dieses Licht bedienen zu können, sollten wir uns immer wieder das Schermesser über uns gehen lassen. Für mich ist das so ein scharfes Selbstgericht. Ich hoffe, ihr versteht. Ich hoffe, ich rede genug über die Gnade, dass ihr das richtig einordnet. Hier rede ich nicht von der Erlösung. Ich rede von der Heiligung. Ja. Und nicht mal als Heiligung als Stellung, sondern Heiligung als Prozess. Auch das müssen wir unterscheiden. Okay, so viel zu der, noch nicht alles, es gibt noch einiges da zu entdecken. Schaut mal mit mir Vers 8, lass uns ein bisschen weitergehen, Kapitel 8, Vers 8. Und sie sollen einen Jungstier nehmen und das dazugehörige Speisopfer, Weizengrieß, gemengt mit Öl und einen anderen Jungstier sollst du zum Sündopfer nehmen. Und du sollst die Leviten vor das Zelt der Begegnung hinzutreten lassen und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammeln. So. Es brauchte zwei Opfer, die nach der Reinigung dann dargebracht werden mussten als Weihung für diesen Dienst. Beide diese Opfer beschreiben beide Dienste oder beide Aspekte des Opfers unseres Herrn Jesus Christus. Das, was als Grundlage da ist. Es ist ein Brandopfer. Was ist ein Wesen von einem Brandopfer? Wer hat es noch auf dem... Edwin? Was? Bitte? Wird erstmal komplett verbrannt und dann wird zum Beispiel Weizengrieß gemengt mit Öl, was übrigens auch ein Bild von Heiligen Geist ist, wird dazugegeben. Brot als Gemeinschaft, Öl als Geist. Wird zu diesem Opfer dazugegeben. Ein Brandopfer ist kein Sündopfer. Was ist der Unterschied zwischen einem Brandopfer und einem Sündopfer? Es wird als Rauch vor Gott. Was ist Rauch? Anbetung. Das heißt, ein Brandopfer wird vor Gott als Wohlgeruch dargebracht, als ein Opfer der Anbetung. Und deswegen musste dieses Tier fehlerlos sein. Und es wurde ein Opfer der kompletten Hingabe und des kompletten Gehorsams an Gott dargegeben, als ihm als Wohlgeruch. Nicht um zu sühnen, um ihn anzubeten. Das Leben als im Gehorsam, als die Bezeugung meiner Liebe zu ihm. Darum lebte Jesus in allem Gehorsam und war für Gott ein Wohlgeruch. Dieses Opfer ein Wohlgeruch. Jesus hat sein Leben gegeben, um Gott zu verherrlichen. Dieses Opfer der Verherrlichung, der Anbetung wird dargebracht. Das ist ein Aspekt des Dienstes und des Werkes Jesu auf dieser Welt. Auf der anderen aber auch ein Opfer, ein Sündopfer. Es wird dargebracht, um Sünden wegzunehmen. Und jetzt passiert Folgendes. Das ist schon ein bisschen wieder her, aber nur als Erinnerung. Und dadurch hoffe ich, bleibe ein bisschen mehr sitzen. Das Brandopfer wurde dargebracht und dieses vollkommene Gehorsam, die vollkommene Anbetung und Wohlgeruch Gottes wurde dem Opfernden zugerechnet, richtig? Und das Sündopfer wurde dargebracht und da wurde die Sünde von dem Opfernden komplett auf das Brandopfer. Diese zwei Bewegungen, seht ihr das? Also, nochmal. weil ich ein, zwei fragende Gesichter gesehen habe. Ich gucke nicht dahin. So, Jesus gibt sein vollkommenes Leben da. Das symbolisiert das Brandopfer. Wenn die Priester das dargebracht haben und ihre Hände auf dieses Opfertier gelegt haben, dann wurden sie mit diesem Opfer identifiziert. Und dann bekamen sie sozusagen die Heiligkeit eines fehlerlosen Namens, ohne Sünde, ohne alles, bekamen sie. Voll der Hammer, gell? Und obwohl sie es nicht waren, zack, ist es auf sie übergegangen. Gott hat sie so behandelt, als ob sie für Gott dieser Wohlgeruch ist. Und stellvertretend hat Gott dieses Opfer angenommen. Okay? Das andere Opfer wurde dargebracht und die Priester legten die Hände auf dieses Opfer und das war ein Sühnopfer. Und die ganze Sünde von den Priestern und des Volkes wurde übertragen auf dieses Opfer. Und dann wurde es dargebracht als im Gericht. Es wurde komplett gerichtet und verbrannt. Und somit ging die ganze Sünde von dir auf dieses Opfertier. Und dieses Opfertier wurde für die Sünde geopfert. Und somit musste Gott dich nicht opfern. Ist klar? Das hat Jesus für dich und für mich getan. Er wurde für uns zu diesem Schlachtopfer, zu diesem Brandopfer und zu diesem Sündopfer. Wiederum in einem. Wahnsinn, gell? Damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. 1. Korinther Kapitel 5. Liebe Geschwister, ich weiß, das, was ich euch sage, ich sage euch nichts Neues. Aber ich sage es oder andersrum. Aber wir schauen jetzt in die Bibel, wo es überall das steht. Darum geht es, dass wir sehen, wie viel davon die Bibel redet. 1. Korinther 5, glaube ich, ist das. Bitte? Ja, jetzt gucke ich. Ich weiß nur, wo es bei mir steht. Dann ist es 2. Korinther. Ich entschuldige mich. Aber gut, wenn ihr es auch im 1. Korinther gefunden habt. Ja, 2. Korinther 5. Entschuldigung. Das liebe ich übrigens, wenn ich dann eine Stelle suche, sie nicht finde und aus der Gemeinde die Leute mir sagen, wo es steht. Voll gut. Denke ich, hey, die kennen sich gut aus. Was sage ich denn eigentlich da? 2. Korinther 5, Abvers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war. Allein diese Aussage. Und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen die Übertretung nicht zurechnete, und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat, das heißt, diesen Priesterdienst gegeben hat, von diesem Licht zu leuchten, zu zeugen. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er hat die Sünde auf ihn gelegt, damit wir seine Gerechtigkeit kriegen. Das ist ein Tausch gewesen. Wahnsinn, oder? Er nimmt unsere Sünde und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das ist das Brandopfer und das ist das Sündopfer. Und beide diese Opfer mussten sie darbringen. Das ist die Grundlage für diesen levitischen Dienst. Und dann passiert Folgendes. 4. Mose, Kapitel 8. Wir gehen zurück. Ab Vers 10. Und du sollst die Leviten vor dem Herrn hintreten lassen und die Söhne Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Interessant. Der Dienst nach diesem Opfer passiert Folgendes. Jetzt findet eine Identifikation zwischen dem Volk und diesen Leviten statt. Wir können jetzt sagen, sie übergeben oder identifizieren sich mit den Leviten, somit das alles, was mit den Leviten passiert, mit ihnen passiert. Dass sie alles, was sie tun, für das Volk tun und sozusagen das Volk das tut. Sie sind die Repräsentanten des Volkes. hier findet eine Identifikation statt mit dem Volk und denen in diesen Abgesonderten, die Gott speziell für diesen Dienst beiseite stellt. Und sie tun sie im Auftrag und für sie und in ihrem Auftrag tun sie das. Wir können so sagen, das, was die Leviten erleben, tun, das wird dann sozusagen dem Volk zugeschrieben. Gut, oder? Schaut mal Vers 11. Ja. Ich lese gleich. Oder sage ich gleich. Und Aaron soll die Leviten als Schwingopfer vor den Söhnen Israels, vor dem Herrn darbringen. Das ist dieses, da wird dieser Wohlgeruch in diesen Weihrauchgefäßen geschwungen. Das finden wir übrigens alles noch in den jüdischen oder katholischen Gottesdiensten, in den ganzen, werden diese Dinge noch so getan, gell? Schatten und Bilder, sage ich nur, aber egal. Dann weiter. Damit sie zum Verrichten des Dienstes für den Herrn da sind. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der Stiere legen. Und den einen sollst du als Sündopfer und den anderen als Brandopfer für den Herrn da bringen. Also wird es nochmal genau das gesagt. Also hier findet die Leviten machen das stellvertretend mit den Tieren und das Volk stellvertretend mit den Leviten, sodass es übertragen wird oder eine Identifikation stattfindet. Was es für uns bedeutet. Schlagt mal mit mir 2. Timotheus auf. Zweite Timotheus, Kapitel 1. Ab Vers 6. Paulus schreibt an Timotheus sein Testament sozusagen, bevor er als Trankopfer für Gott, als Wohlgeruch dargegeben wird. Das heißt, er rechnet mit seinem Abscheiden, mit seinem Tod. Und dann gibt er Timotheus noch wichtige Anweisungen, erinnert ihn an seinen Dienst, erinnert ihn an seine Aufgabe. Und in gewisser Weise sagt er, Timotheus, jetzt bist du dran zu leuchten. Das ist dann das ist deine Zeit. Ich muss gehen, jetzt musst du das weiterführen, was ich getan habe. Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner und so weiter. Also die Einsetzung in das Amt und jetzt oder in die Aufgabe, die Timotheus, geschah auch im Auflegen der Hände. Das heißt, zu einem, Paulus sagt übrigens an einer anderen Stelle auch, lege jemand nicht so schnell die Hände auf, damit du nicht Anteil bekommst an seinen Sünden, was er damit macht. Ich meine, wenn du dich so schnell mit irgendjemandem identifizierst, dann wirst du mit seinen Werken, seinem Tun, wirst du auch in Zusammenhang mit seinen Sünden in Zusammenhang gebracht werden. Also wenn ich jemand einsetze und ihm die Hände auflege und mich mit dem identifiziere und ihm diese Aufgabe gebe, aber er permanent in Sünde lebt, das fällt, sagt Paulus, das fällt auf dich zurück. So, deswegen prüfe genau, wen du die Hände auflegst. Der Punkt ist der, Alfred, weil auf deine Frage, wann geschieht das? Wenn wir in der Gemeinde zu einem besonderen Dienst Menschen beiseite stellen, vor allem im Dienst am Wort zum Beispiel oder im pastoralen Dienst. Und wie geschieht das? Unter Auflegen der Hände. Und was damit geschieht? Die Gemeinde sondert diese Menschen ab für diesen ganz besonderen Dienst. Und indem sie die Hände auflegt, identifiziert sich mit ihnen, wird eins mit ihnen. Und ihr Dienst sozusagen, und sie tun stellvertretend den Dienst, den sie als Gemeinde tun, tun das zum Beispiel die Ältesten oder Diakone. Und in dieser Weise wird jemand in diese Aufgabe hineingestellt und die Gemeinde stellt sich hinter diesen Dienst und wird eins mit ihnen. Und übergibt ihnen auch diesen Dienst. Ich sollte uns viel mehr klarer sein und viel konsequenter sein. Mein Eindruck ist oft, man setzt ein, übergibt die Aufgabe und dann sagt man, wie man es macht. Und dann mischt man sich ein und sagt, nee, so nicht, nee, hier, das. Und, und macht selber und kritisiert und macht und tut. So entweder eingesetzt, entweder wurden sie dafür beiseite gestellt und man hat sich dahinter gestellt, man hat sich mit denen identifiziert, man hat ihnen die Aufgabe anvertraut oder nicht. Dann braucht man all das Ganze gar nicht machen. Aber hier ist eine Beiseitstellung. Guck mal nochmal 4. Mose 8 zurück, wie das Gott zu ihnen sagt. Ab Vers 13. Und dann mache ich langsam weiter. Ab Vers 13. Und so sollst du die Leviten vor Aaron und vor seine Söhne stellen und sie sollen dem Herrn als Schwingopfer darbringen. Und du sollst die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels aussondern, damit die Leviten mir gehören. Und danach sollen die Leviten kommen, um das Zelt der Begegnung zu bedienen. So sollst du sie reinigen und so weiter. Also, was ist das? Sondere sie aus der Mitte ab, damit sie mir dienen. Könnt ihr euch erinnern an eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo genau das passiert ist? Fast in dem Wortlaut? Wer weiß es noch? Paulus und Barnabas. Da in dieser Begebenheit zuerst Barnabas und Saulus. Also Barnabas war da noch der Chef. Der war zuerst der Führer. Der hat ja Paulus geholt und nach Antiochie gebracht. Und dann, die dienen, da heißt es, da waren nicht Propheten, sie als Propheten Lehrer in dieser Gemeinde, sie dienten in der Gemeinde. Und dann kommt der Herr und sagt, sonder sie mir ab aus eurer Mitte. Und dann heißt es, sie fasteten, beten und legten die Hände auf und sonderten sie zu diesem Dienst ab. Und dann taten sie diesen Dienst. Das ist eine Absonderung, eine Heiligung für einen ganz bestimmten Dienst. Und Gott sorgte dafür, dass sie davon leben konnten. Er sorgte dafür, dass sie den Rahmen dafür bekamen. Sie sollten nur das tun. Sich nicht in andere Dinge verstricken. Sich nicht um andere Dinge kümmern müssen. Wo finden wir das? Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6. Wir müssen an diesem Leuchter dienen und wir müssen Gott anbeten im Wort und Gebet. Bitte, sucht andere, die für diesen Dienst. Das ist unsere Hauptaufgabe. Dafür wurden wir abgesondert. Wir sollten uns nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Nicht, dass diese Dinge falsch sind, dass diese Dinge schlecht sind, sondern wir sollten das tun, wozu wir berufen sind. An was erinnert Paulus Timotheus und sagt, die wurde doch eine Gabe, Auflegung der Hände aufgelegt. Welche Gabe sollte er entfachen? Welche Gabe hat er bekommen? Zu welchem Dienst wurde er beiseite gestellt? Der Heilung. Timotheus? Ja. Nee, ein Evangelist. Du dienst eines Evangelisten. Das war die Gnadengabe, die Timotheus bekommen hat. Wenn ihr nachlesen wollt, 2. Timotheus, Kapitel 4, links oben, ganz oben, die erste Zeile bei mir. Ja, könnt ihr nachlesen. Du im Dienst eines Evangelisten. Das ist seine Gabe. Nur wirklich, eigentlich sind wir trotzdem in dem Thema drin. Jesus Christus, der Hohepriester, kam von oben nach unten, in die Tiefsten der Erde. Andreas Schul hat es gestern in der Gebetsstunde vorgelesen und hat die Gefangenen geführt, hat die Gefängnisse, die Türen geöffnet und hat die Gefangenen rausgeholt und hat der Gemeinde Gaben gegeben. Er nimmt und eine besondere Gruppe, Propheten, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das sind die Gnadengaben, die er der Gemeinde gibt. Er sondert sie. Wenn ich das sage, ist das echt bescheuert. Aber ich sage das in aller Demut. Das sind Geschenke an die Gemeinde. Das ist etwas, was Gott, das liegt nicht im Geschenk selbst, sondern es ist in Jesus. Er nimmt diese, er sondert sie ab. Die muss man heiligen, die muss man reinigen. Die sind so in sich selbst nicht so gut. Aber er nimmt sie und nachdem er sie geheiligt und gereinigt hat, gibt er sie die Gemeinde. Und es gibt Stellen, wir kommen dazu, wo Gott sagt, Mose, glaube ich, im Volk, Gott hat euch ein Geschenk gegeben, indem er euch die Priester und die Leviten gegeben hat. Es ist ein Geschenk. Sie sollen für euch diesen Dienst tun. Mögen wir das so sehen. So als ein Geschenk. Nicht Wert in uns, sondern in dem Dienst, zu dem wir berufen worden sind. Ja? Und das ist diese Absonderung. Und das passiert bei Paulus. Gott nimmt sie mit Barnabas heraus und stellt sie für diesen Zweck. Das ist Timotheus. Schaut mal, Timotheus hat den Dienst eines Evangelisten. Das ist wirklich nebenbei. Paulus war wer? Apostel und Prophet. Nach Apostelgeschichte 13 ist ein klares Zeugnis, er war ein Prophet. Die Apostel und Propheten, Epheser Kapitel 2 und 3, haben die Grundlage gelegt. Danach kamen Evangelisten. Danach kamen Hirten und Lehrer. Und schaut mal, Paulus, Timotheus und dann, das ist kirchengeschichtlich, das ist, was wir da haben, ist nicht ein fünffältiger Dienst, der zu allen Zeiten gleich ist, sondern es gibt eine Zeit, da wurde die Grundlage gelegt. Dann gab es Zeiten, wurde auf diese Grundlage evangelisiert, das war den Dienst zum Beispiel an Timotheus. Und dann kamen Hirten und Lehrer, die auf diese Grundlage dieses bewahren sollten und schützen und leiten und lehren sollten. Das ist, was Gott der Gemeinde zur Erbauung des Leibes nach Epheser 4 der Gemeinde gegeben hat. Man kann sogar heilsgeschichtlich diese Aufteilung sehen. Das ist aber nur wirklich sehr nebenbei. Okay, noch ein Punkt zu Kapitel 8 und dann will ich das abschließen. Ich will auch da jetzt nicht zu viel hineinlegen. Es kann nach hinten gehen. Ab Vers 23. Ich hoffe, das wird euch zur Erbauung und nicht zu Faulheit bringen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Das ist, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber soll er eintreten, um die Arbeit zu tun im Dienst zum Zelt der Begegnung. Aber von 50 Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht länger dienen. Voll gut, gell? Denkst, 25 Jahre, das halte ich durch und dann 50 Rente. Geistliche Rente. Alfred, deswegen, wir leben nicht unter dem ersten Bund. Ja, deswegen sage ich. Ich habe es deswegen gut betont. Levi gilt uns nicht. Okay, wie alt war Johannes? Ja, aber wir müssen das Prinzip verstehen, gell? Das Prinzip kommt jetzt. Schaut mal, was. Das ist wichtig. Das ist gar nicht so. Das Prinzip kommt jetzt. Vers 26. Er mag seinen Brüdern bei der von Wahrnehmung der Aufgaben am Zelt der Begegnung helfen. Aber Arbeit soll er nicht mehr tun. So sollst du es mit den Leviten in ihren Aufgaben machen. So, es gibt eine Zeit, da stehen sie, darf ich so sagen, in voller Blüte und voller Kraft. Und sie brauchen sie. Darf ich in dem irdischen Dienst beschreiben? Die mussten echt die Tierhäuter schleppen. Die mussten die Balken tragen. Die Bundeslade, die mit Gold überzogen, jede Stange mit Gold überzogen, das ist alles Gewicht, gell? Das musst du tragen können. Und da musst du in Blüte und in Kraft stehen. Und es gibt eine Zeit, da kannst du nicht sagen, oh Gott, heute nicht, ist mir in den Rücken reingefahren. Können wir noch einen Tag bleiben, pro Massage. Oder so, oh, heute so mein Knie. Und die einen zum Voraus und so, hey, oh, ich kann nicht. Na gut, dann warten wir ein bisschen hier, bis du zu Kräften kommst. Der ganze Dienst könnte stehen bleiben oder zurückfallen oder nicht gut genug sein. Der Dienst am Zelt der Begegnung, das musste permanent transportiert werden an den Ort, wo Gott gesagt hat, da gehen wir jetzt hin. Also Gott, heute nicht, Migräne. Versteht ihr? Die müssten in Kraft und Blüte sein, um diesen körperlichen, anstrengenden Dienst zu tun. Und darum sagt Gott, 25 Jahre seid ihr aus der gröbsten Pubertät raus. Da seid ihr fähig, da seid ihr in der Kraft, ihr könnt das tragen. Und dann könnt ihr es 25 Jahre machen. Und mit 50, dann fängt es an. Es gibt manche, die sind 50, die sind fitter als ich mit 18. Gibt solche. Ich war nie fit, glaube ich. Und es gibt andere, die sind mit 50 echt. Ich glaube, nachdem du den Dienst getan hast, dann bist du kaputt. Ja. Mit 50 bist du froh, wenn du sagst, ist gut. Ist gut. Aber jetzt kommt der Punkt. Das heißt, lasst uns, ich sage jetzt bewusst, wir sind in Bezug auf Jahren und diesen Dienst auf der Erde, in geistlichen Dimensionen und in Bezug auf unsere Gemeinde. Es gibt für jeden Dienst auch eine Zeit, wo man in Kraft und Blüte es tun und dass man nicht sagt, oh nee, aber heute kann ich echt nicht. Ja gut, wenn du es halt nicht machst, dann bleibt heute der Dienst liegen. Wir müssen uns klar sein, wem wir dienen und was für Dienste das sind. Und das ist nicht, ob das nicht daran hängt, oh, fühle ich mich heute gut, fühle ich mich nicht gut, bin ich stark, bin ich schwach, das ist nicht der Punkt, ja? Sondern dass wir uns klar sind, es gibt eine Zeit, da können wir diesen Dingen in voller Kraft und Blüte tun. Aber dann gibt es Zeit und das müssen wir lernen, dass wir zurücktreten können. Und das fällt vielen so, so schwer. Ja, wie, dann habe ich kein Sagen mehr. Aber das ist doch meine Aufgabe gewesen. Aber ich habe doch das gebaut. Aber das habe ich doch gemacht. Und das Abgeben fällt so schwer. Und dann sagt Gott, es gibt Zeit, dann musst du es übergeben. Oh, müssen wir Weisheit haben, um wiederum, wir sind nicht im Gesetz. Wir haben es gerne, wenn ich 50. Lebensjahr, ping, ein Ordner hier und sage, so, wir leben im Glauben. So, das ist weit schwieriger, dann in der Abhängigkeit von Gott zu sagen, wenn Gott dir sagt, Wille, ist es genug, dann das zu akzeptieren, dass es genug ist. Und dann aber den Dienst auch abzugeben, das bedarf all des Wissen, an wem und wie, das bedarf auf der Vorbereitung, wie Mose bei Josua und all diese Dinge, Paulus bei Timotheus und Titus, wo er den Staffelstab überreicht. Und das ist ein Prozess. Und nicht 50, oh, abgeben, ja wer, oh, niemand da, oh, nimm's. Oder eben gar nicht, oder machen es halt weiter, bis man verreckt, weil ja niemand da ist, weil man nie die Zeit sich genommen hat, weil es ja nie auf den Sinn kam, ja, es gibt mal Zeit, dann ist es fertig mit deinem Dienst. So, Gott sagt, es gibt eine Zeit und da gibt es eine Zeit der Übergabe und dann, und das ist jetzt, und dann kannst du dich zurücklehnen und Kaffee trinken und sich ausruhen. Nee, gell? Und dann heißt das, er mag seinen Brüdern bei der Wahrnehmung der Aufgaben bei dem Zelt der Begegnung helfen. Helfen. Sie nicht sich selbst überlassen. Ihnen eine Hilfe sein. Allein mit der Erfahrung schon. Hey, den Stock musst du anders nehmen. Da kriegst du echt einen Rücken. Ja, ah, okay, oder im Eifer. Ja. Sag, das kannst du 2, 3 machen, aber nach 2, 3 Jahren wirst du den Stock nicht mal so heben können. So in dieser Erfahrung, die Alten haben, man braucht sie absolut und allein nur in dieser Weisheit. Ihnen helfen, den Dienst gut zu tun. Sie dienen lassen, aber ihnen helfen und nicht verhindern, dass sie helfen. Es gibt manche, die Alten, die wissen es immer besser und die, es ist unmöglich, da zu dienen, weil du immer das Gefühl hast, du genügst nicht. Und es gibt andere, die, ich denke, ich hab alles vor meinem Auge. Es gibt andere, die kommen, setzen sich neben mich, an Jahren, gefühlt 1000 Jahre älter und Erfahrung, nehmen meine Hand und sagen, Soli, hast du gut gemacht. Ich liebe das. Ein lieber Bruder kommt immer so, hast du richtig gesagt, Willi? Wenn er das sagt, dann reicht es mir voll. Oder in anderen Situationen. Ich weiß, wie viel Ältere zu mir kamen, auch in schwierigen Situationen, und mir wirklich Rat gegeben haben, der bis heute für mich grundlegend ist. Und ich schätze sie sehr. Und das bedeutet, es gibt in vielfältiger Weise, wie man den Zelt der Begegnung bei der Wahrnehmung helfen kann. Und das soll nicht abgedroschen sein. Wirklich, weil das so missachtet oder so klein wahrgenommen werden kann. Aber allein das Gebet, ich glaube mir, das ist, was das für eine Macht hat. Und wenn man da, aber das ist ja für uns etwas nicht so, wir nehmen es nicht so wahr und das ist ja gut, dann betet halt. Es wird denen nicht gerecht einfach. Und wenn ich das so sage, dann habe ich so Angst, dass man sagt, ja gut, wenn du nichts halt tun kannst, dann kann ich ja nur noch beten, weil beten kann ja jeder. Das ist wahrscheinlich einer der schwersten Dienste, die man tun kann. Das kriegen wir selbst so schlecht hin. Und aber es gibt viele Möglichkeiten, den Dienst dazu helfen, dass dieser Leuchter leuchtet, dass dieser Leuchter brennt. Und es gibt Zeiten, da muss man da fleißig mitarbeiten. Es gibt Zeiten, da muss man helfen, dass dieser Leuchter trotzdem weiter leuchtet. Was für ein Privileg haben wir, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Eine heilige Nation. Darf ich euch diesen Satz noch lesen oder euch in die Pause schicken? 1. Petrusbrief nochmal zurück. Vers Vers 9, Kapitel 2. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und jetzt schaut mal, die ihr einst nicht mein Volk wart, jetzt aber mein Volk, ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ich will so sagen, die ihr nicht zu den Juden dazugehört, weil ihr aus dem Stamm Levi wart, aber jetzt Priester sein dürft. Die ihr nicht mal Juden wart, ihr wart nicht mal Israeliten. Und jetzt seid ihr nicht nur Priester, sondern das Haus selbst. Überlegt. Ihm gebührt die Ehre dafür. Lasst uns Pause machen.